Hier ist HR2 Kultur. Da kommt jetzt, glaube ich, ein ziemlich vergnügliches Buch auf uns zu vom finnischen Autor Moses Mäntylä. Der ist bei uns nicht sonderlich bekannt. Da kommt jetzt der zweite Roman, der heißt Der Schildkrötenpanzer und Ulrich Sonnenschein hat ihn gelesen. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ulrich, da geht's um Tino. Tino geht auf die 40 zu und ich habe mir jetzt nur den Klappentext angeschaut, aber nach Lektüre des Klappentexts kommt mir so vor, also so richtig losgelegt mit Leben hat der irgendwie nicht, oder? Was ist Tinos Problem?
Ja, ich glaube, dass Tinos Problem eine ausgewachsene Psychose ist, von wegen lustiger Roman. Er hat sich beworben an der Uni für Medizin und Pharmazie, hat unglaublich viel gelernt für diese Prüfung, weiß eigentlich im Grunde alles, hat aber in dem Moment, wo er das Wissen produzieren muss, eine Blockade, kriegt kein Wort raus und fällt durch beide Prüfungen durch. Dann versucht er es als Straßenbahnfahrer, aber in dem Moment, wo er mit fremdem Leben, mit Menschen konfrontiert wird, friert er ein und kann nicht mehr weiterfahren. Also er scheitert sozusagen an dem, was wir Wirklichkeit nennen und wird irgendwann dann eben mit psychotischen Störungen in die Psychiatrie eingewiesen, mit Psychopharmaka vollgepumpt und läuft dann irgendwann auf der Straße, auf der Flucht vor einem kleinen Mädchen, das ihm zu viele Fragen stellt. Wer bist du, was machst du, wo gehst du hin? In einen Antiquitätenladen und wird dort von dem Besitzer überredet, einen Schildkrötenpanzer zu kaufen. Und dieser Schildkrötenpanzer ist sozusagen das Sinnbild für Tinos Existenz.
Also nur den Panzer, ohne Schildkröte?
Ohne Schild, ein alter, sozusagen ausgestopft, sondern getrockneter, toter Panzer.
Okay.
Aber wie gesagt, sinnbildlich für sein Leben. Er zieht sich immer wieder in sich zurück. Er ist abgeschottet gegen die Außenwelt. Und dieser Panzer ist sozusagen das, was ihn ja so ein bisschen am Leben erhält. Und dann gibt es noch etwas, was dieser Antiquitätenhändler ihm aufdrängt, und zwar umsonst. Das ist eine Tüte mit Büchern. Und diese Bücher werden hier aufgelistet. Das ist Charles Bukowski, Schlechte Verlierer, Jean Genet, Kerel, Jack Kerouac, Unterwegs und Jack London, Südseegeschichten. Und jetzt fängt Tino an zu lesen. Und in dem Moment verändert sich was. Die Wirklichkeit, die er aus den Büchern zieht, kriegt mehr Kraft und heilsame Kraft als die bedrohliche Wirklichkeit, die außen vor seinem Apartment lauert. Und dann setzt er sich an den Computer und fängt an zu schreiben. Und das Ergebnis haben wir hier.
Ach so, der ganze Roman ist aus Sicht von Tino quasi geschrieben.
Der Roman erzählt die Geschichte einer Frau, die mit ihrer Tochter einer gewalttätigen Ehe entflieht und plötzlich vor Tinos Tür steht und sagt, Hilfe, Hilfe, mein Mann ist hinter mir her. Und er lädt sie in seine Wohnung ein. Und dann entwickelt sich so eine Art Liebesgeschichte und die drei, diese wirklich schwer malträtierte Frau, dieser psychisch versehrte Tino und das kleine Kind begeben sich auf die Flucht vor diesem gewalttätigen Ehemann. Das ist die Geschichte, das ist eine Art Roadmovie. Man kann sich überlegen, wer der Pate stand, Jack Kerouac unterwegs. Aber, und das ist das Tolle an diesem Roman, dass diese Autoren, die er gelesen hat und die ihn zum Schreiben animiert haben, plötzlich als Paten seiner Geschichte auftauchen.
In seinem Leben?
In seinem Leben.
In seiner Wohnung?
In seiner Wohnung, auf der Straße, im Wohnmobil, mit dem er durch die Gegend fährt. Und er erzählt dann von dieser relativ glücklichen Liebesgeschichte mit dieser Frau. Und dann kommt Charles Bukowski und sagt, ich musste da mal eben Strich machen, weil sowas kann es ja wohl nicht geben.
Und schreibt die Geschichte dann auch um, oder wie?
Greift ein und irgendwann kommt Jack Kerouac und sagt, hier, da habe ich noch ein paar Tipps für unterwegs. Aber eigentlich bist du ja der Mentor dieser Geschichte. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich mische mich mal nur so von der Seite ein.
Also ich finde diesen Plot bis hierhin sehr unterhaltsam. Sie meinten, das ist kein lustiges Buch. Aber also kriegt Tino diesen Unterschied zwischen Realität und Fiktion hin? Kann er damit umgehen oder?
Ich lese mal vor, bevor ich auf die Frage antworte, was vor dem Buch steht. Und zwar ein Zitat von dem großen Aristoteles. Wenn der Vorwurf erhoben wird, es sei etwas nicht wirklichkeitsgetreu dargestellt, dann kann man vielleicht einwenden, es sei dargestellt, wie es sein sollte. Und das ist das Motto dieses ganzen Buches. Tino verfasst sich sein Leben. Er erzählt eine Geschichte, die sein Leben sein sollte. Und das mit Hilfe der Literatur. Und er kriegt das natürlich wunderbar hin, denn am Computer mit seiner eigenen Wirklichkeit und seiner eigenen Wahrhaftigkeit ist er der Herr, ist er sozusagen der Gott der Geschichte und gleichzeitig der Darsteller und gleichzeitig der Nutznießer. Also da hat man unglaublich viel heilsame Kraft. Und da kommen wir jetzt wieder in unsere Lebensrealität. Ich glaube, jeder von uns kennt das, dass in einer Situation von ziemlicher Verzweiflung eine gute Lektüre geholfen hat. Und Matula wäre kein Finne, wenn er nicht diese Melancholie hätte, wenn er nicht diese Sorge am wirklichen Leben darstellen würde. So ist dieser Roman eine wirklich ausgewachsene Tragikomödie. Man hat diese tragischen Elemente, die plötzlich ganz leicht werden und wie Seifenblasen davonschwirren. Und man hat diese wunderbar, teilweise auch kitschige erzählte Geschichte, diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, die mit großer Wahrhaftigkeit geschildert wird und sehr glaubwürdig ist. Und man wünscht den beiden, dass sie mit ihrem Wohnmobil bis ans Ende der Welt fahren.
Und ob es passiert, muss man dann wahrscheinlich selbst rausfinden. Oder inwiefern sich diese idealisierte Literatur, die er da über sich selbst schreibt, auch nochmal zurückspiegelt auf sein Leben. Ne? Also, oder da gehen wir da schon zu weit?
Nee, gar nicht. Das Leben verschwindet, umso stärker die Literatur wird. Also irgendwann sind die Elemente aus Tinos wirklichem Leben sehr, sehr, sehr gering. Und die Literatur übernimmt sozusagen. Aber er ist ja kein Autor, er ist ja sozusagen ein Laie, ein Amateur, der sich an die Tastatur setzt und anfängt zu erzählen. Und das ist eigentlich der Reifeprozess, wie aus diesem Amateur sukzessive mit Hilfe von Jack Kerouac, Charles Bukowski, Edgar Allan Poe und Jane Austen kommen auch nochmal zu Wort. Die greifen dann irgendwann ein und dann reflektiert Tino auch selbst und sagt, wenn das hier alles nur ein Traum ist und gar nicht Wirklichkeit, dann könnte ich ja mit dem Auto jetzt hier gegen die Wand fahren und nichts würde passieren. Und dann sagt Edgar Allan Poe, nein, das ist nicht den Regeln entsprechend, dann wäre die Geschichte sofort zu Ende.
Ja. Nee, wirklich sehr schön. Wie ist das denn vom Stil her geschrieben? Also Sie meinten, das hat schon so eine gewisse Melancholie.
Ja, die Melancholie ist weniger Stil als Inhalt. Da geht es tatsächlich um Psychosen, um Verzweifeln an dem wirklichen Leben. Der Stil ist sehr nüchtern, sehr klar, kurze Sätze, wenig ausschmückende Adjektive beispielsweise, sondern man setzt sich eher oder er setzt sich eher mit dieser Diskrepanz auseinander, mit diesem wahr und wahrhaftig, mit diesem real und fiktional. Also man braucht nicht immer ausufernde Fantasie oder gar Science-Fiction-Elemente, um darzustellen, dass das, was man erzählt, nicht wirklich ist. Dennoch hat es eine eigene Wahrhaftigkeit. Das ist die Thematik und das ist seine Problemstellung und das ist weniger jetzt im Stil aufgefangen, als in der Art zu erzählen.
Ja. Ihr Fazit, also das klingt schon so, als seien Sie so begeistert von diesem Buch, dass Sie es empfehlen würden.
Ja, ich muss ein Wort sagen, ich bin zu diesem Autor nicht gekommen, weil ich den irgendwie kannte, sondern weil ich Finnland mag, vor allem aber, weil der Übersetzer Stefan Moster ein wirklich kluger Mensch ist. Ich habe den im Rahmen des Schwerpunktlandes Finnland vor ein paar Jahren auf der Buchmesse kennengelernt und es ist ein sehr, sehr kluger, sehr umsichtiger Übersetzer und ich habe einfach Vertrauen, dass Texte, die er sich zum Übersetzen aussucht, das wert sind und dieses Vertrauen wurde nicht erschüttert.
Herzlichen Dank, Ulrich Sonnenschein. Wir haben gesprochen über den neuen Roman von Moses Mentula. Der heißt Der Schildkrötenpanzer. In der Übersetzung von Stefan Moster erschienen beim Weitle Verlag. Gibt's für 25 Euro.
Neue Bücher in hr2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.